Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Längst geht es nicht nur darum, die Ukraine auszurüsten, damit sie sich gegen Russland verteidigen kann. Ganz Europa soll sich eindecken mit Waffen und Munition und dafür scheint jede Menge Geld zur Verfügung zu stehen. Aber wenn man Milliarden in Panzer oder Kampfflugzeuge umrechnet, dann sind auch die relativ schnell aufgebraucht. Außerdem braucht es Menschen, die die Panzer fahren und die Flugzeuge fliegen. Und die Frage der Beschaffung muss gelöst werden. Christian Möller ist Politikwissenschaftler bei der Bertelsmann Stiftung und dort zuständig für das Programm Europas Zukunft. Guten Tag, Herr Mölling.
Hallo, guten Tag, Frau Welti.
Ist Europas Zukunft in diesen Tagen davon abhängig, welche Waffen die EU kauft?
Zu einem gewissen Teil ja, zumindest dann, wenn wir es nicht genau wissen und wir Daseinsvorsorge betreiben wollen, dann ist jetzt wahrscheinlich der Moment, das genau zu tun. Denn wir haben uns die letzten Jahrzehnte auf die USA abgestützt. Die hat aber das gemeinsame Haus verlassen und es steht von daher möglicherweise in Zukunft nicht mehr zur Verfügung.
Jetzt gibt es hochkomplexe Waffensysteme ja nicht im Supermarkt um die Ecke. Bleibt dann nur die Möglichkeit, in den Vereinigten Staaten einzukaufen?
Nein, das auf keinen Fall. Das ist auch so ein Mythos, der in den letzten anderthalb Jahren hochgekommen ist, weil es da die Europäische Kommission selber einen Bericht rausgegeben hat, der allerdings leider mit falschen Zahlen hantierte. Wir kaufen traditionell als Europäer, auch als Deutsche in den USA Kampfflugzeuge und Raketen. Das ist so das meiste, was wir von da kaufen, auch ein bisschen Elektronik. Aber ansonsten sind wir eigentlich in den meisten Bereichen autark und produzieren sozusagen unsere Waffen im Grunde genommen in Europa selber.
Zumal das ja auch eine Art Treppenwitz wäre, denn die USA und vor allem der amerikanische Präsident sind ja der Grund dafür, dass die EU aufrüsten will.
Das stimmt, genau. Also es ist der amerikanische Präsident. Man muss Russland natürlich noch mit dazu nehmen. Also wir werden zurzeit nicht von den USA bedroht, aber der amerikanische Präsident unterminiert zurzeit die europäische Sicherheit, dadurch, dass er die Ukraine unter den Bus wirft und quasi in einen Kapitulationsfrieden reinzwingt mit Russland beziehungsweise sogar mit den USA. Und da wir es mit einer Situation haben, wo Russland sehr klar gemacht hat, dass es an der ukrainischen Grenze sicherlich nicht Halt machen will, sondern jede Gelegenheit nutzen wird, die Europäische Union, die europäische Ordnung zu zerstören und da vor allen Dingen auch damit die Demokratien zu zerstören, ist die Frage, was man ihm denn sonst entgegensetzen will, wenn er bereit ist, mit Waffengewalt zu tun.
Was kann denn Europa selbst stemmen?
Europa kann im Prinzip alles stemmen. Technologisch ist das für uns nicht das Problem. Wir können vielleicht nicht alles genauso gut wie die Amerikaner, aber wir können es ausreichend gut. Von daher ist auch diese Rede, ohne die Amerikaner sind wir nicht verteidigungsfähig, in der Allgemeinheit der Aussage falsch. Es wird lange dauern, bis wir alles zusammen haben. Wir werden schrittweise besser werden können. Aber der wichtige Faktor hierbei ist natürlich der Zeitfaktor. Wir wissen, dass wir, oder wir gehen zumindest davon aus, dass wir nicht viel Zeit haben. Und sobald es zu einem erzwungenen Frieden kommt oder einem Waffenstillstand kommt, bedeutet das auch, dass Russland mehr Ressourcen frei hat, sich im Grunde genommen für einen weiteren Krieg in Europa, nämlich gegen NATO-Europa, zu rüsten. Und das heißt, uns läuft ein wenig die Zeit davon. Deswegen geht es jetzt darum, nicht nur Geld bereitzustellen, sondern tatsächlich auch auf der regulatorischen Ebene, also was muss eigentlich eingehalten werden, bis eine Fabrik steht, auch da tatsächlich möglicherweise eher abzurüsten als aufzurüsten.
Es heißt auch, Russland sei spätestens 2030 in der Lage, einen weiteren Krieg zu führen. Sind Deutschland und Europa bis dahin kriegstüchtig?
Das sollten wir hoffen, dass wir das sind, denn wenn wir es nicht tun, zahlen wir dafür ein ziemlich hohes Risiko. Das heißt nicht, dass es dann zum Krieg kommt, aber das Risiko steigt natürlich. Das ist jetzt aber vor allen Dingen erstmal schon dadurch gestiegen, dass nicht mehr klar ist, ob die Amerikaner zur Verfügung stehen. Und wenn Sie sehen, was das bedeutet, am Beispiel der Ukraine, dann heißt das eben tatsächlich, dass sie dafür in einem Kriegsfall mit mehr Menschenleben bezahlen und dass das Risiko für ihre Soldatinnen und Soldaten steigt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreich sein können, in einem solchen Konflikt sinkt.
Wie ist es um die nationalen Befindlichkeiten in Europa bestellt, dass man, ich drücke es jetzt ein bisschen salopp aus, von Armee zu Armee rüberschielt und denkt, unser Gewehr ist aber besser?
Die hat es immer gegeben, die Befindlichkeiten. Die ändern sich erst dann, Wenn man die Gewehre, das ist allein ein schlechtes Beispiel, aber wenn man die Flugzeuge nicht mehr gemeinsam bezahlen kann, nicht mehr alleine bezahlen kann, dann fängt man an zu kooperieren. Das ist die Vergangenheit. Jetzt kann man hoffen, dass der Schock in Europa so groß ist, dass man bei den nächsten Sachen, die man sich beschaffen möchte, das lieber gemeinsam macht. Dazu gibt es auch noch einen anderen Grund, denn das, was die Amerikaner möglicherweise nicht mehr bereitstellen, da geht es nicht um Gewehre oder Panzer, also um kleine einzelne Einheiten, sondern es geht um die vor allen Dingen digitale Architektur, die all diese Panzer miteinander verbindet und ihnen die Informationen von Satelliten und anderen Sensoren zuspielt. Das können die Amerikaner in ganz besonderer Art und Weise. Das können wir nicht so gut. Und das müssen wir im Grunde genommen jetzt in Windeseile bereitstellen.
Vor allem die Bundeswehr hat ja in Beschaffungsfragen nicht den allerbesten Ruf. Glauben Sie, dass sich das ändert, wenn jetzt 27 Länder sich mit diesem Thema beschäftigen?
Also ich glaube erstmal, dass es nicht reicht, wenn sich 27 damit beschäftigen, weil die EU ist nicht die Lösung für diese Frage. Sie kann einen Beitrag leisten, aber wir werden bei der Verteidigung Europas sicherlich nicht verzichten wollen auf Staaten wie Großbritannien, wie Norwegen, aber auch wie die Türkei. Von daher wird es auch erstmal auf der politischen Lösung, auf der politischen Ebene eine Lösung geben müssen, lange bevor wir Waffen kaufen. Denn wir brauchen im Grunde genommen einen neuen Plan für die Verteidigung Europas, in der Europa ohne die USA auskommen kann.
Was bleibt für die Ukraine übrig, wenn die EU oder Europa aufrüstet?
Das ist kein Nullsummenspiel nach dem Motto, die Ukraine kriegt weniger, wenn wir mehr für uns brauchen. Die Ukraine hat selber noch Produktionskapazitäten frei, sie hat gerade das Geld nicht, um das zu tun. Und es gehört aus meiner Sicht auch dazu, ganz klar zu machen, eine neue Verteidigungsstrategie für Europa muss die Ukraine mit einbeziehen. Die ist ein wichtiger Faktor. Das heißt, uns fällt zwar im Westen möglicherweise die USA weg, aber die Ukraine ist ein geostrategischer Faktor und kann mit ausreichender Stärke für Russland ein großes Problem darstellen, weil es einfach dadurch Kräfte bindet und damit eigentlich einen Angriff auf Europa unwahrscheinlicher macht.